Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Wir schließen heute die Predigtreihe mit unserem Übertitel Anti-Helden. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar davon mitgenommen, wenn nicht alle. Heute kommt der vierte Teil und der letzte abschließende Teil dazu. Und in diesem Monat, in dieser Reihe sozusagen, haben wir uns beschäftigt mit nicht so ganz den offensichtlichen Helden in der Bibel, sondern eben Leute, Persönlichkeiten, die eher so aus der zweiten Reihe kommen, die nicht so ganz die offensichtlichen Gewinnertypen sind und vielleicht auch in ihrem Leben eben nicht besonders heldenhaft gewirkt haben, ja, in ihrem Leben eben eher gescheitert sind oder verhasst waren, irgendwie solche Dinge, und dennoch extrem wichtig waren, ja. Und solche Leute wollen wir gerne herauspicken, und so jemanden haben wir heute für den Abschluss natürlich auch wieder dabei. Heute wollen wir über Jeremia hören, von ihm lernen, über ihn lernen und natürlich aber auch von ihm lernen für unser Leben. Okay? Ihr wisst ja, die Bibel soll uns ja nicht einfach nur informieren, sondern die Bibel soll uns immer auch inspirieren. Genau, das Wort, das ich suche, ist transformieren. Ja, das Wort Gottes will uns verändern, okay? Also die Bibel will uns nicht nur informieren, sie will uns auch immer transformieren. Seid ihr bereit, heute Morgen ein bisschen was über Jeremia dazu zu lernen? Ja? Aber seid ihr auch gleichzeitig bereit, euer Herz zu öffnen, dass Gott tatsächlich euch anrühren kann und euer Leben verändern kann mit dem, was in seinem Leben passiert ist? Sehr, sehr schön. Let's go. Ich bete einmal ganz kurz dafür, ja? Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Predigtreihe und ich danke dir für das Buch von Jeremia, aus dem wir gleich hören werden. Ich danke dir, dass du einfach etwas vorbereitet hast für heute Morgen. Und ich bete, dass jedes einzelne Herz wirklich jetzt, spätestens jetzt, sich einfach öffnet für deinen guten Heiligen Geist, für das, was du sagen willst, auch darüber hinaus von dem, was ich durch dieses Mikrofon sagen werde, Herr, dass deine Stimme direkt in unser Herz geht und uns anrührt und uns, ja, dass du sozusagen deinen Finger auf das legst, was du heute Morgen offenbaren willst oder wo du deinen Schwerpunkt hinlegen möchtest, Herr. Heiliger Geist, fühl du dich frei, heute Morgen zu uns zu sprechen in einer Art und Weise, die unser Herz verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yes, im Alten Testament unterscheiden wir zwischen den großen und den kleinen Propheten. Ja? Das hat nichts mit ihrer Körpergröße zu tun. Und soll auch kein Ranking darstellen, ja, irgendwie sowas wie wichtige Propheten und weniger wichtige Propheten. Diese Unterscheidung gilt lediglich der Länge ihrer Werke, also wie lang sozusagen, wie massiv, wie umfänglich das Buch, wie viel Platz das sozusagen im Alten Testament einnimmt. Und es gibt dort vier massive Bücher, vier große, lange Bücher, vier große Propheten sozusagen. Und dann gibt es noch 12 weitere Prophetenbücher, die eben überschaubarer sind. Ja, kürzer sind. Wer weiß von euch, zu welcher dieser Gruppe Jeremia gehört? Sehr schön, genau. Er gehört zu den Großen. Genau, wer jetzt mitdenkt, das vielleicht nicht wusste, denkt sich vielleicht, okay, wir sind gerade in der Predigtreihe über Anti-Helden, ja, also Leute eher aus der zweiten Reihe. Er müsste also wahrscheinlich dann eher zu den Kleineren gehören. Nein, er gehört tatsächlich zu den Großen und er hat tatsächlich den größten Teil auch der Propheten sozusagen. Das Buch Jeremia ist nach den Psalmen das zweitlängste Buch in der gesamten Bibel mit 42.654 Worten. Ja, die Psalmen sind nur 50 Worte mehr. Okay, also ganz knapp das Rennen verloren um das längste Buch der Bibel. Er gehört zu den vier großen Propheten und er hat das längste Werk mit seinen 52 Kapiteln. Und trotzdem gehört aber Jeremia doch nicht zu diesen offensichtlichen Helden, zu diesen Leuten, zu denen wir aufschauen, über die wir so oft hören, von denen wir auch so viel wissen, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind. Warum wir Jeremia mit in diese Reihe reingenommen haben, in die Reihe der Anti-Helden, das wird gleich tatsächlich deutlich, okay? Also, ich will ja die Frage stellen und gleich natürlich auch beantworten, wer war dieser Jeremia? Ja, wer war Jeremia? Jeremia ist geboren im 7. Jahrhundert vor Christus. Und sein Name kann nicht hundertprozentig übersetzt werden, so richtig, aber die besten Übersetzungen, die wir dafür finden, ist der Herr erhört oder der Herr ist erhaben. Okay? Das soll sein Name ungefähr bedeuten. Jeremia, er war der Sohn eines Priesters, ist aber dann selber kein Priester geworden, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja? Wir wissen auch nicht, warum er nicht Priester geworden ist. Zu seiner Lebzeit herrschte der König Josia in Juda und er ist dafür bekannt, dass er so richtig aufgeräumt hat in Jerusalem und ordentlich reformiert hat sozusagen. Durch sein Durchgreifen wurden nicht nur heidnische Priester, Wahrsager und Magier arbeitslos, sondern eben auch einige der Priester Israels, ja, die vielleicht nicht ganz so sauber gearbeitet haben. Er hat einmal richtig durchgeputzt. Und vielleicht war das der Grund, warum Jeremia eben nicht in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Wer weiß, was da gewesen ist. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen ganz, ganz klar über Jeremia, Gott hatte einen richtig speziellen Plan für ihn. Er hatte eine ganz, ganz große Berufung für ihn. Heute wissen wir das. Ja, die Menschen damals, die haben das nicht ganz so zu schätzen gewusst. Jeremia, er sollte ein Prophet für das Volk Israels werden und gleichzeitig, er hat eine Doppelberufung, gleichzeitig ein Prophet für die Nationen sein. Ja. Für Israel, aber auch für die Nation. In Jeremia 1, Vers 10 lesen wir, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ja, also er hatte einen internationalen Auftrag und wie ihr gerade gehört habt, was für einen, ja. Er sollte einreißen und ausreißen. Zerstören und verderben. Ja, mit solchen Vokabeln, glaube ich, wirst du nicht zum Klassenliebling und machst dir eher einige Feinde. Und das war so ein bisschen die Zukunft, auf die Jeremia zugegangen ist. Ja? Jemand sagte einmal, willst du es allen recht machen, dann werde Eisverkäufer. Ja? Aber als Prophet war es eben meist deine Aufgabe, Menschen mit ihrem Fehlverhalten zu konfrontieren, ja, hineinzusprechen mit Korrektur, mit dem, was eben nicht so gut läuft. Und Jeremia, er bekam den Auftrag, sich so richtig unbeliebt zu machen in seinem eigenen Volk. Und jetzt sagt mal alle gemeinsam, warum eigentlich? Ja, danke, dass ihr fragt. Hier kommt jetzt die Antwort. Als Jeremia sehr jung war, hatte eben König Josia erfolgreich im Land schon aufgeräumt. Alles war eigentlich super. Ja, es sah richtig gut aus. Gott wurde verherrlicht. Er war im Zentrum. Er hat die ganzen Götzen ausgeräumt. Aber auch König Josia lebte nicht ewig. Ja, der gute Mann ist eines Tages gestorben. Und die 5 Könige, die nach ihm kamen, waren leider grottenschlechte Könige aus göttlicher Sicht. Ja. Sie haben nämlich in kürzester Zeit das, was Josia alles aufgeräumt hat, was er gereinigt hatte, haben sie in kürzester Zeit alles wieder niedergerissen und zugrunde gerichtet. Und sie haben Gott aus den Augen verloren und ihn aus dem Zentrum ihrer Mitte, also aus dem Zentrum sozusagen weggenommen. Und sie haben wieder angefangen sozusagen die Götzen ihrer Nachbarvölker ins Land zu importieren und sie noch viel schlimmer, noch viel doller sozusagen zu promoten und zu platzieren in ihrem Volk und haben sozusagen ihr Volk dadurch in die Verrohung geführt und weg von Gott geführt. Und wir lesen in diesem Buch, in diesem gigantischen Buch, so viele verschiedene Stories über Ungerechtigkeit, Ehebruch, Witwen und Waisen, die ausgenutzt wurden statt versorgt, Mord und Totschlag überall. Und all das nahm im Volk immer mehr zu, es wurde immer größer. Und die Leiter, inklusive der Priester, die im Tempel Gott dienten, niemanden von ihnen juckte das. Das war alles fein mit ihnen. Es wurde so schlimm, dass sie im inneren Vorhof des Tempels, von dem Tempel von Salomo, dass sie dort ihre Opfer für Gott brachten, so wie es üblich war, so wie Gott das auch vorgegeben hatte. Und gleich daneben auf dem äußeren Vorhof, ja, nur getrennt von einer einzigen Mauer und offenen Durchgängen, gleich daneben opferten sie ihre Opfer für viele, viele andere Götzen. Ja, sie gingen sogar so weit, ihre eigenen Kinder zu opfern, so wie die Kanaaniter das gemacht haben. Es war absolut pervers. Ja, wir müssen uns das einfach wirklich vor Augen führen. Stell dir mal vor, du würdest heute in dieses Gebäude kommen. Du kommst heute hier in die Hobkirche und ein Begrüßer steht vorne an der Tür und sagt dir: Hey, herzlich willkommen in der Hobkirche. Ja, hier vorne geht's in den Hauptsaal. Da beten wir Jesus Christus an. Ja, wenn du aber hier die Treppe raufgehst nach oben links, dort haben wir Räume, die haben wir zu einer Moschee umgebaut. Ja, da kannst du gerne Allah anbeten. Und gegenüber auf der anderen Seite, wenn das eher dein Ding ist, da haben wir ganz viele hinduistische Götter. Ja, wenn das sozusagen so etwas ist, was gut für dich, was cool für dich ist, geh dann lieber in diese Richtung. Und übrigens ganz, ganz neu, in unserem Nebensaal haben wir jetzt auch eine Abtreibungsklinik. Wenn das heute dein Interesse ist, kannst du dahin gehen. Wo möchtest du denn heute lang gehen? Es war wirklich schlimm, ihr Lieben. Wir müssen uns das oder dürfen uns das einfach mal vor Augen halten. Und was glaubt ihr, was Gott darüber dachte, was in seinem Volk passierte, was in seinem Volk sich abspielte? Ihr Lieben, Gott war angewidert. Er war angewidert von seinem eigenen Volk, sein geliebtes Volk, sein heiliges Volk. Und so hat Gott einen geopolitischen Plan entwickelt, um mit dieser Situation fertig zu werden, wenn sein Volk eben von dieser Rebellion, die dort herrschte, und dieser absoluten Dunkelheit nicht umkehren würde. Und Gott wollte diesen Widerstand, der in seinem Volk ist, in den Herzen der Menschen, wollte er erschüttern. Ja? Und dafür sandte er einen Botschafter, der ihnen nämlich unerschütterlichen Widerstand leisten sollte. Und das war unser Jeremia. Das war sein Auftrag, das war seine Berufung, in dieses Volk hineinzugehen und eine Gegenstimme zu sein gegen all die Ungerechtigkeit, gegen all das Blutvergießen. Jemand, der Gericht und Gottes Zorn verkündet hat. Jeremia bekam den Auftrag, diese Missstände über die nächsten Jahrzehnte offen anzusprechen und öffentlich anzusprechen und fatale Konsequenzen anzudrohen, wenn Gottes Volk nicht umkehren würde. Und das tat er dann, das tat er in seiner Familie, das tat er in seiner Nachbarschaft, in dem Dorf, aus dem er kam, aber er tat es auch vor den mächtigsten Leuten im Inland und auch im Ausland, die mit Israel auch verwickelt waren. Und Jeremia, er predigt dann etwa 40 Jahre, das Ganze geht 40 Jahre lang, er predigt 40 Jahre und er warnt sein Volk von einer sehr, sehr düsteren Zukunft, aber keiner hört hin, ja. Und es wäre so schön gewesen, wir kennen ja alle die Story von Jona, oder? Jona geht in diese heidnische Stadt in Ninive, predigt dort von dem Gericht Gottes. Und was passiert? Die Menschen kehren um. Die Menschen tun Buße und Gott ist dieser Stadt gnädig. Ja, es wäre so schön gewesen, wenn es auch dort so gewesen ist. Aber nein, die Israeliten, die haben ihre Ohren geschlossen vor dem, was Gott gesagt hat. Die haben ihre Ohren geschlossen vor Gottes Wort und die haben angefangen, sich unheimlich aufzuregen über diesen Spielverderber, diese Spaßbremse. Und so kam es, dass Gott, wie er es durch Jeremia über viele Jahre, über Jahrzehnte angedroht hatte, erlaubte Gott dann, dass das babylonische Volk aus dem Norden in das Volk hineinstürmte und Jerusalem und inklusive dem prächtigen Tempel von Salomo und vielen, vielen Soldaten, israelischen Männern sozusagen, in Schutt und Asche legten. Sie machten es einfach dem Boden gleich. Das ganze Land war mit Blut getränkt. Es war eine Riesentragödie. Und ein großer Teil des Volkes wurde dann ins babylonische Exil entführt. Und der König von Babylon, er hatte ein Herz für Jeremia. Ja? Er hat ihm sozusagen erlaubt, er hat ihn nicht mit entführt ins Exil, sondern er hat ihm die Entscheidung gegeben, hey, du kannst dich entscheiden, entweder du kommst als freier Mann mit in mein Land oder aber du bleibst in deinem Land mit den restlichen Leuten, die dort sind, suchst dir gerne aus, es ist mir egal. Und obwohl sein Volk, also Jeremias Volk, ihn nach diesen 40 Jahren wirklich bitterlich hassten und jetzt sozusagen, obwohl er ja derjenige war, der die ganze Zeit angedroht hat, hey, das würde jetzt kommen, jetzt wo diese Dinge gekommen sind, hassten sie ihn noch viel mehr, als ob er derjenige ist, der das auf sie beschwört hat, als ob er derjenige ist, der Babylon erlaubt hat, ins Land zu kommen. Er entscheidet sich dennoch, bei diesen Menschen zu bleiben. Er entscheidet sich, zurückzubleiben in Juda und mit seinem Volk zu leben und dort weiter zu dienen, dort weiter zu predigen. Und kurz darauf wurde er gegen seinen Willen dann von seinen eigenen Landsleuten nach Ägypten verschleppt. Die Bibel verrät uns nicht, wie Jeremia dann gestorben ist. Sein Leben war kurz darauf zu Ende. Aber es gibt außerbiblische Quellen, die behaupten, dass er dort dann von Israeliten gesteinigt wurde. Was für eine Geschichte, oder? Was für ein Lebenslauf, was für eine dramatische und was für eine traurige Geschichte und was für ein krasses Leben. Ich glaube, man könnte sagen, Jeremia hat in den dunkelsten Jahrzehnten des Volkes Israels gelebt, aber er hat unerschütterlichen Widerstand geleistet und er blieb seinem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, bis zum Ende treu. Er hat sich nicht klein machen lassen, er hat sich nicht abbringen lassen sozusagen von dem, was Gott ihm gegeben hat und aufgetragen hatte, obwohl es so, so schwer war. Hey, es gäbe noch so viel mehr zu erzählen, einzelne Geschichten. Ja, ihr dürft gerne zu Hause dieses Buch studieren. Es ist, wie gesagt, 52 Kapitel lang. Wir könnten locker ein halbes Jahr einfach nur aus dem Buch Jeremia hier predigen. Ja? Hätte da jemand Interesse dran? Eine Predigtreihe, die ein halbes Jahr lang durchgeht? Okay. Aber so viel Zeit habe ich heute nicht, deswegen werde ich es natürlich zusammenfassen so ein bisschen oder habe gerade so ein bisschen sein Leben zusammengefasst und ich habe mich beschränkt auf drei Eigenschaften, die mich an Jeremia begeistern, die ich euch heute gerne weitergeben möchte, die ich absolut erstaunlich finde. Und mein Gebet ist, dass diese drei Eigenschaften heute auf mich und auf dich abfärben, okay? Dass wir von ihm lernen und dass wir empfangen sozusagen dieses, was Gott ihm gegeben hat. Und das Erste, was ich uns mitgeben möchte, ist, sein Charakter war standhaft. Ja, ich habe es gerade schon einmal ganz kurz gesagt. Sein Charakter war standhaft. Wer von euch würde gerne mit Jeremia tauschen? Ja, ich glaube niemand. Die wenigsten bis niemand, ja. Nicht viele. Das, was Jeremia sein ganzes Leben lang aushalten musste, ist wirklich, wirklich krass. Ja, wenn man sich das vor Augen hält. Jeremia, er wurde von seinem eigenen Volk abgelehnt und verfolgt, weil er Gottes unbequeme Wahrheit verkündet hat. Ja, seine eigenen Brüder und Verwandten stellten sich gegen ihn, lesen wir in Kapitel 12. Es gab Morddrohungen und Mordanschläge gegen ihn, insbesondere von den Menschen aus seiner Heimatstadt Anatot, aus der er herkam, Kapitel 11. Er wurde von einem Priester geschlagen und ins Gefängnis geworfen, Kapitel 20. Jeremia wurde öffentlich verspottet und gedemütigt, Kapitel 20 und 27, andere Kapitel auch. Er wurde während der Belagerung Jerusalems in eine Zisterne geworfen, wo er im Schlamm versank und fast verhungerte, ja, Kapitel 38. Jeremia wurde fälschlicherweise beschuldigt, zum Feind überzulaufen, also mit den Babyloniern zusammenzuarbeiten. Auch dafür wurde er inhaftiert, Kapitel 37. Jeremia war auch einsam, er war absolut einsam, nicht nur ausgegrenzt vom Volk, sondern Gott hatte ihm auch nicht erlaubt zu heiraten und eine Familie zu gründen, ja, weil er diese Berufung hatte. Er war absolut einsam, Kapitel 16. Und Jeremia, er hat viel um sein Volk getrauert und hat viel geweint, weil er wusste, welche Zukunft auf dieses Volk zukommt, obwohl er sie Tag für Tag davor warnte, Kapitel 9. Und nach der Zerstörung Jerusalems, wir haben es gerade schon gehört, wurde er gegen seinen Willen nach Ägypten verschleppt, Kapitel 43. Und weil das eine enorm lange Liste an üblen Dingen ist, kann man verstehen, dass Jeremia sehr, sehr mit seinem eigenen Leben gehadert hat. Ja, und immer wieder in tiefe Depressionen gefallen ist und Selbstmordgedanken hatte. Ja. In Jeremia 20, 17 bis 18 lesen wir zum Beispiel: Warum hat mich der Herr nicht schon vor meiner Geburt sterben lassen? Dann wäre der Körper meiner Mutter mein Grab geworden. Sie wäre für immer schwanger geblieben. Warum nur muss ich bei meiner Geburt den Mutterleib verlassen? Mein ganzes Leben besteht nur aus Kummer und Sorgen und jeder Tag bringt mir Schimpf und Schande. Ich weiß nicht, wie widerstandsfähig dein Glaube ist, deine Beziehung zu Jesus, wie resilient dein Glaube ist, ja. Aber ich wünsche mir, dass diese Standhaftigkeit, die Jeremia hatte in seinem Leben, dass sie abfärbt auf mein Leben. Ich möchte lernen von ihm, ich möchte das empfangen. Ich möchte, dass es in mir wächst, diese Resilienz gegen negative Umstände in meinem Leben, trotzdem bis zum Ende Gott zu vertrauen. Ihr Lieben, Hand aufs Herz. Ja? Wie schnell sind wir dabei, Gott zu hinterfragen, wenn kleinste Dinge in unserem Leben anders laufen, als wir es geplant haben, oder? Wie schnell sind wir dabei, Gott in Frage zu stellen, seine Güte anzweifeln und ihm unseren Lobpreis und unseren Dank entziehen, wenn in unserem Leben die Dinge geschehen, die uns herausfordern? Ja? Und wir sagen, nee, ich bin entmutigt, ich habe heute nicht die Kraft dazu, ich habe heute keinen Bock darauf. Und wie schnell haben wir uns daran gewöhnt, ein ruhiges und stilles Glaubensleben zu führen, sodass kaum einer um uns herum mitbekommt, dass wir zu Jesus gehören. Weil es einfach zu unbequem ist, über den Glauben zu reden. Und wir Angst vor Ablehnung haben. Ihr Lieben, wir sind jetzt 6 Jahre in Bremerhaven. Ich mit meiner Familie, wir sind seit 6 Jahren in Bremerhaven. Wir haben dort erstaunliche Dinge erlebt. Wir haben das Vorrecht, dort wirklich Gemeinde zu bauen, mitten im Zentrum, mitten im Ghetto. Und wir durften viele, viele großartige Dinge erleben. Viele Menschen schon taufen in dieser Zeit und haben ein großes Gebäude jetzt gerade eingeweiht. Wir freuen uns mega darüber. Und ich weiß, all das ist auch nur der Anfang von dem, was Gott in Bremerhaven mit der Hubkirche bauen möchte, mit uns dort vor Ort. Und dennoch, ihr Lieben, in diesen 6 Jahren habe ich mich schon so oft alleine gefühlt, habe ich mich schon so oft allein gelassen gefühlt, ja, mich entmutigen lassen von Herausforderungen, von Schwierigkeiten, die angefallen sind. Und angefangen auch zu zweifeln an dem Versprechen, das Gott uns gegeben hat, mit dem er uns in die Stadt gesandt hat. Herr Jeremias Leben ist ein krasses Beispiel für jeden Einzelnen für uns, dass es keine Garantie dafür gibt, dass es uns als Christen immer gut gehen muss. Dass es immer nur geradeaus geht, dass es von Sieg zu Sieg geht. Gott hat nie gesagt, dass er uns von einer Komfortzone in die nächste führen möchte. Ganz im Gegenteil, Jesus hat uns davor gewarnt, dass es einen hohen Preis kosten wird, ihm zu folgen. In Lukas 9, 23 lesen wir, nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Dann muss er sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Darf ich dich fragen und ein bisschen herausfordern heute Morgen, wie sieht es aus mit deiner Nachfolge? Wie sieht deine Nachfolge aus? Bist du standhaft in dem, was Gott dir gegeben hat, in dem Auftrag, den er dir gegeben hat, in die Richtung, in die er dich gesandt hat, die Impulse, die er dir gegeben hat? Bist du standhaft? Und weißt du, was es bedeutet, dich selbst zu verleugnen und eben nicht das zu tun, was du lieber tun möchtest? Oder hast du dich entmutigen lassen von dem, was sich dir in den Weg gestellt hat? Hast du vielleicht aufgegeben, Jesus wirklich zu folgen und lebst heute eher so in der Hoffnung, dass Jesus dir folgt, wo immer du hingehst? Herr Jeremia, er hat so krasse Ablehnung und Widerstand erfahren und trotzdem hat er nicht aufgehört, sich jeden Tag selbst zu verleugnen. Und er blieb bis zum Ende standhaft. Es ist einfach erstaunlich. Und wenn ich mich frage, wie er das geschafft hat, dann komme ich zum zweiten Punkt, den ich uns heute Morgen highlighten möchte und mitgeben möchte. Zweitens, sein Fokus war Hoffnung. Ja, sein Fokus war Hoffnung, obwohl sein Buch im Grunde Verdammung überschrieben werden könnte. Ja, aber sein Fokus war Hoffnung. Er wusste, auch wenn es uns schlecht geht, heißt es nicht, dass alles schlecht ist. Auch wenn wir jetzt gerade in einer katastrophalen Zeit leben, heißt es nicht, dass das große Bild Gottes schlecht ist. Auch wenn es Jeremias Berufung war, einzureißen und zu zerstören und zu verderben, also das Schlimme, was in seinem Volk war, haben wir anfangs auch gehört, dass da noch 2 andere Vokabeln waren, oder? Es gab auch einen Teil in seiner Berufung, der mit Hoffnung zu tun hatte. Denn Gott sagte auch zu ihm, dass er bauen und pflanzen soll. Ja? Es gab also eine Zukunft. Es gab nicht nur jetzt Armageddon, sondern es gab eine Zukunft. Es gab etwas, was danach kommen sollte. Es gab etwas, auf das sie zusteuerten. Und tatsächlich, obwohl der Großteil seiner Predigten, seiner Prophezeiungen zwangsläufig um Verderben und Untergang handelte, zeigte Gott Jeremia, Gott zeigte ihm ja diese Vision sozusagen, er musste sich das alles angucken und weitergeben, aber Gott zeigte ihm auch immer wieder, dass er trotz allem nicht abgeschlossen hat mit diesem Volk, dass er nicht abgeschlossen hat mit seinen Kindern. In Kapitel 29 finden wir einen meiner Lieblingsverse in der gesamten Bibel, in der Gott trotz dieser aussichtslosen Lage, diese unverschämte Hurerei seines Volkes, trotzdem gute Gedanken und gute Pläne über die Zukunft dieses Volkes hat. Ja? Jeremia 29, 11 bis 14, da stehen diese krassen Worte geschrieben. Und umso stärker sind sie, wenn wir verstehen, in welchem Kontext Gott sie gesprochen hat. Ja? Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Halleluja. Was für einen großartigen Gott wir haben, oder? Hey, vielleicht stehst du gerade an einem Punkt in deinem Leben, an dem du dich wie Jeremia fragst, hey, wie lange soll das noch so weitergehen? Wie lange muss ich noch durch diese Trübsal gehen? Wie lange muss es noch so weitergehen, dass Dinge einfach nicht funktionieren? Hey, du und ich, wir haben nicht dieselbe Berufung wie Jeremia. Sag mal mit mir, danke Jesus. Ja, ich bin dankbar dafür. Aber dennoch sind wir Kinder Gottes. Amen. Und wir sind berufen, Menschen zu sein, die genauso wie Jeremia ihren Fokus auf die Hoffnung setzen. Ja, wir unseren Fokus auf die Hoffnung setzen. Auch wir leben in einer finsteren Welt, in der viel Ungerechtigkeit und Not herrscht, in der Menschen missbraucht werden und verletzt werden, in der Kriege herrschen. Ungerechtigkeit herrscht, nicht nur ganz, ganz weit weg, sondern in unserer direkten Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, überall auch dort, wo wir sind. Menschen verzweifeln auch in unseren Zeiten. Ja, Menschen tun grausame Dinge in unseren Zeiten, in unserer Nachbarschaft, an unseren Arbeitsplätzen, auch in unseren Schulen, Blaze. Ja. Und wenn wir unseren Fokus auf all das legen, hey, dann macht es Sinn, dass auch wir unsere Hoffnung verlieren und dass wir anfangen, Depressionen zu bekommen und uns fragen, hey, ich wünschte, ich wäre nie geboren. Ich kenne jemanden bei mir auf dem Campus, der gesagt hat, hey, ich will in dieser Zeit keine Kinder in die Welt setzen, ja, weil es so schlimm ist. Hey, aber du und ich, wir haben eine Berufung, die wir mit Jeremia teilen, nämlich Hoffnung in diese Welt zu sprechen. Ja, auch Korrektur. Auch da, wo Ungerechtigkeit herrscht, unseren Mund aufzumachen und aufzustehen, aber vor allem eben Hoffnung in diese Welt hineinzusprechen, Hoffnung in das Leben der Menschen hineinzusprechen, die Gott nicht kennen, die Gott brauchen oder selbst die Menschen, die Gott kennen, aber Gott gerade nicht sehen. Menschen zu sein, die mitten in der Verzweiflung eben mit Gott rechnen. Ja, nicht die ihren Fokus auf all dem Negativen haben, sondern die ihren Fokus auf dem großen Bild haben, auf der Hoffnung, die Gott uns gibt, auf dem großen Ganzen. Wir rechnen mit Gott und wir vertrauen auf seinen Masterplan. Amen. Und das macht uns zu Menschen der Hoffnung. Wir haben die Hoffnung Jesu Christi, wir haben sein Evangelium, wir haben die gute Nachricht, nicht die traurige Nachricht. Amen. Ich will dich heute ermutigen, überall dort, wo du bist, deine Stimme, eine Stimme der Hoffnung zu sein. Ja, lass dein Licht leuchten in dieser dunklen Welt. Dazu sind wir alle berufen. Ja, also lasst uns unseren Fokus auf Hoffnung setzen, die wir in Jesus Christus haben und Kraft und Leben in den Schmerz und den Alltag und in die Trauer anderer Menschen sprechen. Ja, vielleicht heute Morgen auch in dein eigenes Leben. Ja. Vielleicht gehst du gerade selber durch Zerbruch. Und das vielleicht sogar auch schon jahrelang. Vielleicht kannst du dich sehr gut mit Jeremia hier identifizieren. Und ich will mich hier heute nicht hinstellen und dir das Blaue irgendwie vom Himmel versprechen. Aber ich bete, dass es dich tröstet, so wie es Jeremia getröstet hat, dass Gott selbst in dieser Dunkelheit, in diesen dunklen Tagen ihn sieht sozusagen und trotzdem gute Pläne hat, nicht nur ihn sieht, sondern sein Volk sieht und trotzdem gute Pläne hat und eine bessere Zukunft bringen möchte. Auch wenn es dir schlecht geht, heißt es nicht, dass alles schlecht ist. Amen. Hey, es gibt ein größeres Bild, das Gott vor Augen hat, und in diesem Bild hat er gute Gedanken über dein Leben. Das garantiere ich dir. Hey, Jeremias Kraft, an Gott festzuhalten, war die Gewissheit, dass es bei Gott immer noch Hoffnung gibt. Egal wie verzweifelt es um ihn herum aussah, Gott hat dich nicht aufgegeben. Genauso hat Gott dich nicht aufgegeben. Gott weiß ganz genau, wer du bist und wo du stehst. Ja, er sieht dich und er will dir Hoffnung und er will dir eine großartige Zukunft geben. Das sind seine Gedanken über dein Leben. Ja. Amen. Hey, und mein Gebet ist, dass Gott dir Kraft gibt, diese Hoffnung zu deinem Fokus zu machen, okay? Mach diese Hoffnung zu deinem Fokus. Und die dritte Sache, die wir heute, oder die mich an Jeremia begeistert, ist folgender Punkt. Sein Herz für andere bleibt weich. Ja, sein Herz für andere bleibt weich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es extrem schwer, Menschen zu lieben, die mich ablehnen. Ja, wenn ich merke, dass du etwas gegen mich hast oder auf mich herabschaust oder so, dann habe ich eine automatische Reaktion in meinem Herzen, dass ich mich innerlich sofort von dir distanziere und mein Herz wird hart, mein Herz wird kalt für dich. Ja, ich spiegel so ein bisschen das, was du mir entgegenbringst. Und ich finde es erstaunlich, wie Jeremia durch so viel Ablehnung und Enttäuschung gegangen ist, aber sein Herz nach so vielen Jahren dennoch weich für die Menschen in seinem Volk geblieben ist. Jeremia wird in der theologischen Welt als der weinende Prophet benannt und dargestellt. Ja? Er ist nicht dafür bekannt, über sich selbst oder über sein eigenes Leid zu weinen, sondern, obwohl er genug Grund dazu hatte, wir haben es gerade gehört, es ist erstaunlich, aber die vielen Tränen, die er weinte, sie waren für die vielen Menschen, zu denen er vergeblich predigte. Die Menschen, die er vergeblich konfrontierte, Menschen, die ihn über die Jahre anfingen zu hassen, Menschen, die versucht haben, ihn aus dem Weg zu räumen, Menschen, die ihn verraten und verspottet haben. Aber auch nach 40 Jahren von so einem Leben von Spott und Ablehnung identifiziert sich Jeremia immer noch mit ihnen und es zerreißt ihm das Herz, was mit ihnen passiert. In Kapitel 8, 21 bis 23 lesen wir: Ich bin am Boden zerstört, weil ich den Zusammenbruch meines Volkes mit ansehen muss. Trauer erfüllt mich. Ich bin starr vor Entsetzen. Kann man denn in Gilead keine Salben mehr finden? Gibt es keinen Arzt mehr im Land? Warum konnten die Wunden meines Volkes nicht geheilt werden? Wären meine Augen doch Tränenquellen, ich würde Tag und Nacht die Toten meines Volkes beweinen. Und ich frage mich, hey, wie konnte das sein? Wie konnte dieser Mann nach 40 Jahren so reden? Ich glaube auch hier, sein Fokus auf das große Bild, sein Fokus auf die Hoffnung hat sein Herz empathisch gehalten, hat sein Herz weich gehalten für diese Menschen. Sein Blick auf das große Ganze, sein Blick auf die Ewigkeit, auf das, was Gott für uns hat, auf die Güte Gottes, auf das, wer Gott wirklich ist, hat es ihm ermöglicht, den Menschen jeden Tag neu zu vergeben, wie sie ihm begegnet sind, wie sie ihn misshandelt haben. Herr Jeremia, er sah die Menschen um sich herum mit den Augen Gottes und es zerriss ihm das Herz, dass sie verloren gingen. Darum hat er für sie gebetet und er hat für sie geweint, statt sie zu verfluchen. Und ich will auch uns heute Morgen an diesem Punkt herausfordern. Herr, gibt es Menschen in deinem Leben, die dich abgelehnt haben? Gibt es Menschen in deinem Leben, die dich verletzt haben, die dich hintergangen haben, die dich vielleicht misshandelt haben? Und ist dein Herz vielleicht hart geworden für diese Menschen? Ist es dir völlig egal, was mit ihnen passiert? Und im Inneren wünschst du dir vielleicht, dass Gott wirklich mit Gericht über diese Menschen kommt. Dann ist mein Gebet, dass Gott auch dein Herz wieder weich macht, dass er es anrührt, dass er es weich macht für diese Menschen. Ja, und ich bete, dass Gott dein Herz mit Barmherzigkeit und Vergebung erfüllt, um Menschen freizusetzen, die dich verletzt haben, sie loszulassen und anzufangen, sie zu segnen. Ja, ich bete, dass Gott dich gebraucht, eine Stimme der Hoffnung und Rettung auch im Leben dieser Menschen zu sein. Jemand, der für sie betet und der sogar um sie weint. Denn das, ihr Lieben, das ist Gottes Herz für uns. Das ist sein Herz für uns Menschen, für jeden Einzelnen von uns. Als Jesus am Kreuz hing, nachdem er ausgepeitscht wurde und an dieses Kreuz genagelt wurde unter größten Schmerzen, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin am Ende dieser Predigt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir sind jetzt gerade bei Jesus gelandet. Das Leben von Jeremia hat sehr viele Parallelen zu Jesus Christus. Ja? Er war so etwas wie ein Vorbote, wie ein Schatten dessen, was einmal kommen wird. Eine Geschichte, die man sich erzählen kann, um zu verstehen, was Gott in der Zukunft machen wollte. Und er hat es nicht nur gepredigt, er hat es an seinem eigenen Leben erfahren. Er ist durch Schmerz und Leid und Qual gegangen, um zu zeigen, hey, da wird jemand kommen, der Vergebung bringt. Da wird jemand kommen, der Heilung bringt. Und es gibt Zukunft und Hoffnung. Und Jesus Christus, er ist gekommen, er hat das getan, was Jeremia getan hat und viel mehr noch. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und hat sein Leben für uns gegeben, damit wir gerettet werden, damit wir zu Kindern Gottes werden können, damit wir zu Botschaftern der Hoffnung werden können in dieser Welt, in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Und das ist die gute Botschaft, ihr Lieben. Gott hat Gedanken der Zukunft und Hoffnung für dich, für deinen Nachbarn, für die Menschen in Bremen, für die Menschen in Bremerhaven und überall dort, wo Unrecht und Dunkelheit passiert. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne mit uns zusammen beten. Und ich will ja auch einen Aufruf machen, wenn ich für dich beten soll und darf heute Morgen. Wenn du jemand bist, der sagst, hey, ich wünsche mir diese Standhaftigkeit. Ich habe einen Auftrag von Gott. Ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen, aber mein Leben geht eigentlich nicht in diese Richtung. Ich habe es zur Seite gelegt. Ich habe es verloren. Ich war entmutigt. Ich habe aufgegeben. Ich möchte aber wieder Gott in diese Richtung folgen. Ich möchte standhaft sein wie dieser Jeremia. Dann heb gerne deine Hand und dann bete ich gleich mit für dich, wenn es dich betrifft. Wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich habe meinen Fokus viel zu sehr auf den Negativen in meinem Leben, auf dem Negativen im Leben meiner Nachbarn, meiner Familie und ich kann gar nicht mehr mit Freude durch dieses Leben gehen, aber ich möchte mich heute entscheiden, meinen Fokus auf die Hoffnung zu setzen, dann möchte ich auch gerne für dich beten. Wenn du das bist, heb gerne mit kurz deine Hand. Und auch der dritte Punkt, wenn du jemand bist, der ein hartes Herz hat Menschen gegenüber, dem die Verlorenen vielleicht völlig egal sind, deine Nachbarn, die Gott nicht kennen und sie sind dir völlig egal, oder Menschen, die dich verletzt haben, gegen die du ein hartes Herz entwickelt hast für das, was sie dir angetan haben. Wenn du dir wünschst, dass Gott dich heute anrührt und einen Weg mit dir startet, um dieses Herz wieder weich zu machen, dann heb doch bitte kurz mit deiner Hand. Ich bete sehr, sehr gerne für dich. Und zuletzt möchte ich natürlich auch denjenigen eine Gelegenheit geben, die ihren Weg bis jetzt noch gar nicht mit Jesus gegangen sind. Wir haben es gerade gehört, Jesus, er ist gekommen, er hat sein Leben gegeben, um uns zu retten von dieser Dunkelheit. Und das ganze Buch Jeremia, es zeigt uns, wohin unser Leben steuert, wenn wir uns sozusagen, wenn wir Gott den Rücken zukehren, wenn wir sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Das ist, wohin unser Leben zusteuert. Aber er hat Hoffnung und Zukunft, auch für dich. Und Jesus Christus ist derjenige, den du brauchst. Und wenn du heute die Entscheidung treffen möchtest, ein Leben mit Jesus zu leben, ihm zu vertrauen und ihm zu sagen, Jesus, ich möchte an dich glauben, ich möchte dir folgen von diesem Tag und ich möchte dir meine Schuld, mein Versagen aus meinem Leben bringen und ich danke dir, dass du es mir vergibst, damit meine Beziehung zu Gott repariert werden kann, damit ich wieder eine gesunde Beziehung mit dem himmlischen Vater haben kann. Wenn du das bist heute Morgen und diese Entscheidung treffen möchtest, heb doch ganz kurz deine Hand. Ich möchte auch für dich beten. Vielen Dank. Irgendjemand noch, was diesen Punkt angeht? Vielen Dank, ich sehe deine Hand. Kommt, wir beten gemeinsam, ihr Lieben. Erstmal für die ersten Punkte und dann beten wir für Menschen, die ihr Leben mit Jesus starten wollen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du mit deinem Wort in unser Leben hineinsprichst, Herr, dass das, was dort vor Tausenden von Jahren passiert ist, immer noch Relevanz hat für uns heute, Herr. Und dass du uns berühren möchtest, Herr, und verändern möchtest, Herr. Ich danke dir, dass du uns Standhaftigkeit geben möchtest, dass du uns ausrichten möchtest und Kraft geben möchtest, das zu tun, wozu du uns beauftragt hast, Herr. Und ich bete, dass du uns neue Kraft gibst, Herr, jeden Einzelnen, der sich dort gerade gemeldet hat, Vater. Ich bete, dass du Ermutigung hineinsprichst und neue Kraft durch deinen Heiligen Geist wieder sich aufzumachen und treu zu sein dem Auftrag, den du uns gegeben hast, Herr. Ich bete für alle, die ihre die es schwer haben, sich zu freuen, die schwer haben, ihren Fokus auf die Hoffnung zu setzen, dass du sie heute Morgen anrührst, Herr, und ihnen ganz neue Freude schenkst durch deinen guten Heiligen Geist. Offenbare du ihnen deine Gedanken, offenbare du ihnen die Zukunft, die du für sie hast. Das Großartige, was auf sie wartet, auch wenn die Zeiten jetzt gerade hart und schwer sind, Herr. Rühre du sie an heute Morgen. Herr, und ich bete für alle, die ein hartes Herz haben, die dieses ein teilweise steiniges Herz mit sich rumtragen. Du hast gesagt, dass du uns ein neues Herz geben möchtest, Herr, dass du unser steiniges Herz rausnimmst und ein neues, lebendiges Herz aus dem Himmel geben möchtest, Herr. Und ich bete, dass das mit jedem Einzelnen passiert, der sich heute Morgen gemeldet hat, der das braucht, Herr. Verwandel du uns, Herr, nur durch deine Gnade, nur durch deine übernatürliche Kraft können wir anfangen, unsere Feinde zu lieben, so wie Jesus das gesagt hat. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen, der heute sich entschieden hat, ein neues Leben mit Jesus zu starten. Herr, ich will für dich gerne ein Gebet vorbeten und ich lade uns als gesamte Kirche ein, dieses Gebet gemeinsam nachzubeten und diesen Leuten zu helfen, sich nicht ganz so alleine zu fühlen. Ein Übergabegebet, wo wir einfach proklamieren, Jesus, mein Leben gehört dir, okay? Lieber Herr Jesus, ich möchte dich heute zu meinem Herrn und König machen. Ich will dir folgen und ich will anfangen, dir zu vertrauen. Mein Leben in deine Hände legen. Komm du mit deinem guten Heiligen Geist in mein Herz, in mein Leben. Erneuere mich, mach mich zu einem Kind Gottes. Schenk mir diese Hoffnung, die du gibst. Danke, dass du alles wegnimmst, was mich von Gott trennt. Dass du mir meine Sünden vergibst. Ich möchte heute umkehren von einem sündigen Leben und mein Leben für dich leben. Du sollst mein Herr und mein Retter sein, mein König und mein Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du, yes, lass uns gerne diesen Leuten einen Applaus geben. Ich nehme dir diesen Punkt schon mal weg, Miriam. Wenn du heute auf eine dieser Fragen reagiert hast, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier zu den Betern zu kommen. Besonders, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, komm gerne zu den Betern, mach das mit irgendjemandem fest, rede mit Leuten oder vielleicht bist du mit jemandem hier, den du kennst, dem du vertraust, dann rede mit dieser Person, erzähl ihr das, bete mit dieser Person und erlaube dieser Person, dich in deinen ersten Schritten mit Jesus zu begleiten, okay? Amen. Vielen Dank, ihr Lieben.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.